Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
10. Kapitel: Die Fahrt. Die ganze Nacht hindurch waren wir eifrig damit beschäftigt, alles am rechten Ort zu verstauen, und Beiboote legten an, voll mit den Freunden des Squire, Mr. Blandley und andere, die ihm glückliche Fahrt und sichere Heimkehr wünschten. Im Admiral Benbow hatte ich nie auch nur halb so viel zu tun gehabt, und ich war hundemüde, als kurz vor dem Morgengrauen der Bootsmann seine Pfeife trillern ließ und die Mannschaft ans Werk ging. Aber ich hätte doppelt so müde sein mögen, das Deck hätte ich doch nicht verlassen. Alles war so neu, so interessant für mich. Die kurzen Kommandorufe, schrillen Pfiffen, die Männer, die beim maten Schimmer der Schiffslaternen an ihre Plätze eilten. »Na, Bratspieß, sing uns was«, tönte eine Stimme. »Das alte Lied«, schrie eine andere. »Ja, ja, Maten«, sagte der lange John, der die Krücke unter den Armen dabei stand und sogleich das Lied anstimmte, dessen Melodie und Text ich so gut kannte. 15 Mann auf des toten Manns Kiste. Und die ganze Mannschaft fiel im Chor ein. Jo, ho, ho, und die Pulle voll rum. Und bei dem letzten Ho brachten sie die Spaken mit aller Kraft herum. Selbst in diesem erregenden Augenblick fühlte ich mich im Nu in den Admiral Benbow zurückversetzt, und es war mir, als hörte ich die Stimme des Captains im Chor mitsingen. Aber bald war der Anker über Wasser, bald hing er tropfend am Bug. Die Segel begannen sich zu blähen, und Land und Schiffe glitten zu beiden Seiten an uns vorüber. Bevor ich mir eine kurze Mütze Schlaf stehlen konnte, hatte die Hispaniola ihre Fahrt nach der Schatzinsel begonnen. Die Einzelheiten dieser Reise werde ich nicht berichten. Sie verlief unter den günstigsten Umständen. Das Schiff bewährte sich, die Mannschaft bestand aus tüchtigen Seeleuten und der Kapitän verstand sein Handwerk gründlich. Doch bevor wir die Höhe der Schatzinsel erreichten, geschahen zwei oder drei Dinge, die ich nicht verschweigen kann. Zunächst erwies es sich, dass Mr. Arrow noch weniger taugte, als der Kapitän befürchtet hatte. Er hat gar keine Autorität bei der Mannschaft und die Leute machten mit ihm, was sie wollten. Doch das war bei weitem nicht das Schlimmste, denn nach einem oder zwei Tagen begann er mit trüben Augen, roten Wangen, unsichere Zunge und andere Zeichen von Trunkenheit an Deck zu erscheinen. Immer wieder wurde er mit Schimpf und Schande wieder hinuntergeschickt. Manchmal stürzte er und verletzte sich dabei. Manchmal lag er den ganzen lieben Tag in seiner kleinen Koje in der Kajütskappe. Dann wieder war es einen oder zwei Tage beinahe nüchtern und versah seinen Dienst, so gut es ihm ging. Aber wir brachten inzwischen nicht heraus, woher er sich eigentlich den Rum beschaffte. Das war ein Geheimnis des Schiffs. Wir mochten ihn noch so scharf beobachten, dieses Rätsel konnten wir nicht lösen, und wenn wir ihn unumwunden fragten, lachte er nur, wenn er betrunken war. Und wenn er nüchtern war, schwur er feierliche Eide, dass er nie etwas anderes als Wasser angerührt habe. So war er nicht nur als Offizier unbrauchbar und hatte einen schlechten Einfluss auf die Mannschaft, sondern es war ganz klar, dass er sich auf diese Art bald zugrunde richten musste. Und darum war niemand besonders überrascht noch bekümmert, als er in einer finstern Nacht bei stürmischer See vollkommen verschwand und nie wiedergesehen wurde. »Über Bord«, sagt der Kapitän. »Nun, meine Herren, das erspart uns die Mühe, ihn in Eisen legen zu lassen. Allerdings hatten wir dadurch keinen Mat, und es stellte sich natürlich als notwendig heraus, einen von der Mannschaft zu befördern. Der Bootsmann Job Anderson war wohl der geeigneteste Mann an Bord, und obgleich er seinen alten Rang beibehielt, musste er eben in gewissem Ausmaß den Offiziersdienst übernehmen. Mr. Trelawney hatte viele Seereisen hinter sich und seine Kenntnisse erwiesen sich als nützlich, denn er konnte oft bei ruhigem Wetter die Wache übernehmen. Und der Steuermann Israel Hans war ein gewissenhafter, verschmitzter, erfahrener alter Seemann, den man im Notfall fast alles anvertrauen konnte. Er war eng befreundet mit dem langen John Silver, und da ich seinen Namen erwähne, muss ich wohl auch von unserem Schiffskoch sprechen, den die Mannschaft Bratspieß nannte. An Bord trug er seine Krücke an einem dünnen Tau um den Hals gebunden, um nach Möglichkeit beide Hände frei zu haben. Es war schon sehenswert, wenn man beobachtete, wie er das Ende an die Wand stemmte, sich darauf stützte, jeder Bewegung des Schiffes folgte und dabei seine Arbeit verrichtete, als wäre er auf festem Land. Noch erstaunlicher war es, ihm zuzusehen, wie er bei dem schwersten Seegang das Deck überquerte. Er hatte eine oder zwei Leinen spannen lassen. Des langen Johns Ohrring nannten sie die Leute, mit deren Hilfe er jede Strecke zurücklegen konnte, und so hangelte er sich von einer Stelle zur anderen, bald auf die Krücke gestützt, bald sie an dem Tau hinter sich herschleifend, und das alles ebenso rasch, wie ein anderer Mann mit Beinen gehen konnte. Und doch sagten manche von den Leuten, die bereits früher mit ihm zur See gefahren waren, was es für ein Jammer sei, ihn in diesem Zustand zu sehen. »Sowas wie den findet man nicht alle Tage«, sagte der Steuermann zu mir. »Der hat in seinen jungen Jahren eine gute Erziehung gehabt, und wenn's darauf ankommt, so redet er wie ein Buch. Und tapfer ist er, ein Löwe ist nichts gegen den langen John. Ich habe ihn gesehen, wie er 4 Kerle gepackt und ihnen die Köpfe aneinander geschlagen hat, ganz unbewaffnet.« Die ganze Mannschaft achtete ihn und gehorchte ihm sogar. Er hatte eine besondere Art, mit jedem zu reden und allen irgendwie gefällig zu sein. Zu mir war er stets freundlich, und er sah mich auch immer gern in seiner Kombüse, die vor Sauberkeit blinkte. An den Wänden glänzten die Pfannen, und in einer Ecke hing in seinem Käfig sein Papagei. »Komm nur, Hawkins«, sagt er gewöhnlich, »komm nur und spinn ein Garn mit John. Keiner ist mir willkommener als du, mein Junge. Setz dich nieder und lass dir erzählen, das ist Captain Flint. Ich habe meinen Papagei nach Captain Flint genannt, dem berühmten Seeräuber. Na, und mein Captain Flint hat unserer Fahrt 4 Erfolg prophezeit, nicht wahr, Captain?« Und der Papagei krächzte mit großer Geläufigkeit. »Piasta, piasta, piasta«, bis man darüber staunte, dass ihm nicht der Atem ausging oder bis der lange John sein Taschentuch über den Käfig breitete. »Ja, dieser Vogel«, sagt er dann, »er mag 200 Jahre alt sein, Hawkins. Mal sterben sie überhaupt nicht. Und wenn einer mehr Verworfenheit gesehen haben will, so muss es der Teufel selbst sein. Er ist schon mit England gefahren, dem großen Kapitän England, dem Piraten. Er ist auf Madagaskar gewesen, Malabar, Suriname und Providence und Portobello. Er war dabei, wie die versenkten Silberschiffe gehoben wurden. Und da hat er das Wort Piasta aufgeschnappt. Und das ist auch kein Wunder. 350.000 hat's gegeben, Hawkins. Er war dabei, als der Vizekönig von Indien vor Goa geentert wurde. Jawohl, wenn man ihm anschaut, sieht er aus, als könnte er nicht bis 3 zählen. Aber du hast genug Pulver gerochen, was, Captain? Klar zum Gefecht, kreischt der Papagei. »Ja, ja, ein gewitzter Bursche ist das«, sagte der Smoot und gab ihm ein Stück Zucker aus seiner Tasche. Der Vogel pickte dann an seinem Gitter und fluchte so abscheulich, dass man's kaum glauben konnte. »Na ja«, meint John in solchen Fällen, »man kann ihm kein Pech anrühren, ohne sich zu besudeln. Das ist mein armer, alter, unschuldiger Vogel, und er flucht das höllische Feuer herauf«, »und weiß doch nicht, was er tut. Darauf kannst du Gift nehmen. Er würde vor einem Kaplan, Gott verzeih's ihm, genauso fluchen.« Und damit strich sich der lange John mit seiner eigenen feierlichen Art über die Stirn, und ich hatte den Eindruck, er sei doch ein kreuzbraver Mann. Unterdessen waren der Squire und Kapitän Smollett noch immer zu keinem freundlicheren Verhältnis zueinander gelangt. Der Squire hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Ihm war der Kapitän zuwider. Der Kapitän seinerseits sprach nie, wenn er nicht angesprochen wurde, und dann scharf, kurz und trocken und kein überflüssiges Wort. Wenn man ihm zusetzte, gab er zu, dass er sich anscheinend in der Mannschaft getäuscht hatte, dass einige der Leute so tüchtig waren, wie man es sich nur wünschen konnte, und alle sich im Ganzen recht gut verhielten, und was das Schiff betraf, ja, das war geradezu seine große Liebe geworden. Sie liegt noch einen Strich näher am Wind, als ein Mann von seinem ehelichen Weib erwarten dürfte, Sir, aber, pflegte er dann hinzuzusetzen, ich kann nur sagen, dass wir noch nicht wieder in der Heimat sind und dass mir die ganze Fahrt nicht behagt. Daraufhin wandte der Squire sich ab und stampfte die Nase hoch in der Luft, wütend auf dem Deck hin und her. Noch ein Wort mehr von dem Menschen, pflegte er dann zu sagen, und ich gehe in die Luft. Manchmal hatten wir schweres Wetter und da bewährten sich die guten Eigenschaften der Hispaniola. Jeder Mann an Bord schien wohl zufrieden zu sein und sie hätten auch wahrhaftig sehr mäkelig sein müssen, wenn es anders gewesen wäre, denn ich glaube, dass noch nie seit Noah in See gestochen ist, eine Mannschaft derart verwöhnt wurde. Bei jeder Gelegenheit gab es die doppelte Ration Grog. Und oft genug, wenn der Squire zum Beispiel hörte, dass einer von der Mannschaft Geburtstag hatte, gab's einen gekochten Mehlpudding und zu jeder Zeit stand auf dem Mitteldeck ein Fass mit Äpfeln offen, daraus sich jeder nach Gutdünken bedienen konnte. »Sowas hat nie Nutzen gebracht«, sagt der Kapitän zu Dr. Livesey. »Die Matrosen verwöhnen heißt wahre Teufel aus ihnen machen. Das ist nun mal meine Ansicht.« Und doch brachte gerade das Fass mit Äpfeln, wie ihr hören werdet, sehr großen Nutzen, denn ohne das Fass wären wir nicht gewarnt worden und hätten allesamt von der Hand der Verräter sterben müssen. Und das kam so. Wir waren mit den Passatwinden gesegelt, um den Wind zu erwischen, der uns nach der Insel bringen sollte, die unser Ziel war. Mehr zu sagen ist mir nicht erlaubt, und jetzt hielten wir bei Tag und Nacht scharf Auslug, während wir auf die Insel zusteuerten. Es musste auch nach vorsichtigster Berechnung ungefähr der letzte Tag unserer Fahrt auf hoher See sein. In dieser Nacht oder spätestens am Vormittag des nächsten Tages musste die Schatzinsel in Sicht kommen. Wir steuerten Süd-Südwest, hatten eine stetige Brise quer ab und ruhige See. Die Hispaniola rollte sachte und tauchte manchmal den Bugspriet in den aufspritzenden Gicht. Alle Segel waren gebläht. Alle Mann waren in bester Stimmung, denn jetzt waren wir knapp vor dem Ende des ersten Teils unseres Abenteuers. Als ich nun just nach Sonnenuntergang mit meiner Arbeit fertig war und in meine Koje gehen wollte, bekam ich Lust auf einen Apfel und lief an Deck. Die Wache war ganz vorn auf dem Vorschiff und spähte nach der Insel aus. Der Mann am Steuer beobachtete die Segel und pfiff ein Lied vor sich hin. Und das war vom Plätschern der Wellen gegen Bug und Seiten des Schiffs abgesehen das einzige Geräusch. Ich kroch in das Fass hinein und entdeckte, dass kaum noch ein Apfel darin war. Doch als ich da im Dunkeln hockte, war es entweder das Rauschen des Wassers oder das sanfte Schaukeln des Schiffs. Jedenfalls schlief ich ein oder war doch nahe daran, als ein schwerer Mann sich geräuschvoll neben mir niedersetzte. Das Fass schwankte, als er seine Schulter daran lehnte, und ich wollte gerade hinausspringen, da begann der Mann zu reden. Es war Silvers Stimme, und bevor ich auch nur ein Dutzend Worte gehört hatte, hätte ich mich im Alles auf der Welt nicht mehr sehen lassen, sondern blieb zitternd und lauschend von Furcht und Neugier gebeutelt liegen. Denn diesem Dutzend Worte entnahm ich, dass das Leben aller redlichen Leute an Bord allein von mir abhing.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.